Endlich ist der Sommer in Sicht. Da kommt doch Urlaubsfeeling auf. Schon den Sommerurlaub geplant? Europa oder Fernreise? Und Impfpass dabei? Mal gecheckt, ob alle Impfungen noch frisch sind und ob ihr für die bevorstehende Reise alle Impfungen habt? Sorry für den Stimmungskiller, aber je nachdem, wo man hinreist, sind unterschiedliche Viren unterwegs, die zum Teil lebensbedrohliche Erkrankungen auslösen können. Entweder durch verunreinigtes Wasser, Lebensmittel oder durch Insekten, die sie beim Stich übertragen können. Durch den Klimawandel, durchs Reisen und globale Transportketten können sie sich in der ganzen Welt verbreiten. Was das bedeuten kann, haben wir alle in den letzten Jahren schon mal erlebt. Was dagegen hilft? Impfstoffe und andere Medikamente, die unserem Immunsystem helfen, diese Erreger abzuwehren. Die zu finden, ist gar nicht so leicht. Für Professor Thomas Pietschmann, dem Leiter des Instituts für experimentelle Virologie am TwinCore und Sprecher des Forschungsprogramms Infektionsforschung am HZI, heißt das Challenge Accepted. Mit ihm spreche ich heute über Viren, darüber, wie wichtig Impfstoffe sind und wie schwierig die Suche danach ist. Und wie wichtig hier Interdisziplinarität ist. Wie lösen Bakterien und Viren Krankheiten aus? Wie wehrt sich unser Immunsystem dagegen? Und was müssen Wirkstoffe können, um gefährliche Infektionen zu bekämpfen? Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kurz HZI, wird nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Wie diese Forschung funktioniert, wie die Ergebnisse in der Medizin genutzt werden und wer die Menschen sind, die hier forschen, das hört ihr hier bei Infekt, dem Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Ich bin Julia Dehmann, Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Hi! Ja, wir sitzen heute nicht in Braunschweig, sondern in Hannover. Und das liegt daran, dass mein Gast heute in Hannover forscht. Das ist nämlich Professor Thomas Pietschmann. Hallo Thomas!
Hallo Julia.
Steigen wir direkt mal ganz basal ein. Also Viren, die gibt es ja überall, genauso wie Bakterien. Aber die muss man ja schon voneinander unterscheiden. Vielleicht nochmal wirklich basic, was sind eigentlich Viren und wie unterscheiden die sich von Bakterien?
Ja. Also ganz richtig, überall um uns herum, ob im Wasser, an Land, in der Luft, sind Viren in vielen Milliarden Farben und Formen, ganz unterschiedlich. Und das wesentliche unterscheidende Merkmal zwischen Viren und Bakterien oder anderen Lebewesen ist einfach das, dass Viren letztlich keine Lebewesen für sich sind. Sie können sich nicht selber vermehren, sondern sie werden vermehrt von anderen Lebewesen, nachdem sie diese anderen Lebewesen befallen haben, in deren Zellen eindringen und von diesen Zellen vermehrt werden. Es sind also unheimlich kleine Organismen, die nicht selber leben, sondern vermehrt werden.
Hepatitis C erforscht ihr hier. RSV ist jetzt ganz neu. Mit welchen Viren habt ihr noch so zu tun und wie genau sieht die Forschung denn dann aus?
Ja, also wir arbeiten sonst immer noch mit verwandten Viren zu diesen, um einfach auch Befunde, die wir zum Beispiel bei Hepatitis C ermitteln, nochmal zu bestätigen, ob die für andere Erreger ähnlich sind. Dann nehmen wir mal Retroviren heran, die ein bisschen andere Biologie haben, einfach um abzugrenzen, ob der Mechanismus, den wir da erforschen, spezifisch nur für Hepatitis C in dem Fall trifft oder breiter von allgemeiner Relevanz ist. Du fragst nach den Zielen, auf den Punkt gebracht. Bei Hepatitis C hat sich unsere Forschung sehr gewandelt in den letzten Jahrzehnten, einfach weil hochwirksame Medikamente entdeckt, entwickelt und jetzt zugelassen werden konnten, man diese Erkrankung also behandeln kann. Aber man kann sie nicht durch einen Impfstoff vorbeugen. Man kann sich nicht schützen vor diesem Erreger. Und der wird durchaus noch millionenfach übertragen jedes Jahr, sodass wir jetzt an einem Impfstoff für Hepatitis C arbeiten. Das bedeutet einerseits das Virus verstehen, wie die Immunantwort des Virus in Schach halten könnte. Und dann auf der anderen Seite Impfstoffkandidaten zu entwickeln, die eine solche Immunantwort erzielen. Das ist also hier unser Forschungsthema. Wenn ich noch kurz weitermache, bei RSV ist unser Thema die Frage, warum werden eigentlich verschiedene Menschen unterschiedlich stark betroffen von diesem Erreger? Du und ich, Erwachsenealter, gesund, eigentlich nichts zu befürchten haben von RSV. Ein Schnupfen geht vorbei, man merkt es kaum. Aber Kleinkinder und auch nicht alle Kleinkinder, die neugeboren werden, die haben mitunter einen schweren Verlauf. Und die Frage ist, warum ist das so? Dass etwa 1% der Neugeborenen im Krankenhaus ankommen mit dem Virus und dort auch behandelt werden müssen, zum Teil beatmet. Und die restlichen 99% im Grunde mit einer laufenden Nase weiterspielen. Dieser Frage stellen wir uns und vor dem Hintergrund natürlich dann eine maßgeschneiderte Prophylaxe zu haben. Jetzt gibt es Impfstoffe, die Impfempfehlung geben zu können, dass diese Kinder besonders geimpft werden sollten oder auch andere Maßnahmen ergreifen zu können. Das ist da unser Hauptschwerpunkt. Und noch letzter Punkt, bei RSV gibt es noch keine gute Behandlung, also anders als bei HCV, wo es die gibt, sodass wir hier auch nach neuen Wirkstoffen suchen, um eine Infektion, die schon etabliert ist, behandeln zu können.
Ja, diese Impfstoffentwicklung beim RSV-Virus, das muss man ja sagen, ist ein großer Erfolg gewesen, ne, bisher. Wie sah denn da die Forschung aus? Also womit hattet ihr vielleicht auch zu kämpfen? Was waren so Herausforderungen? Ja,
also das ist ein wichtiger Punkt. Es ist ein großer Erfolg jetzt, dass diese Impfstoffe lizenziert sind, aber rückblickend ein sehr steiniger und auch schmerzhafter Weg. Ich sage da auch hinzu, dass wir da nicht direkt beteiligt waren. Das ist nicht unser Schwerpunkt, aber ist doch wichtig, darüber zu reflektieren, weil in den 50er Jahren hat man einen ersten Impfkandidat erprobt am Menschen. So lange hat es gedauert. Und bedauerlicherweise ist das schiefgegangen damals. Dieser Impfstoff war nicht gut. Im Gegenteil, hat auch dazu geführt, dass die Kinder, die verimpft oder geimpft wurden in der Nachfolgesaison, als sie das Virus dann natürlich empfangen haben, einen schwereren Infektionsverlauf hatten als ungeimpfte Probanden. Das war natürlich ein Riesenproblem damals, ist aufgearbeitet. Und war lange Jahre Teil der Forschung, das zu verstehen. Und aus dieser Problematik musste sich das Impfstofffeld bei RSV erst erholen, mehr lernen. Und dann ist es ein riesiger Breakthrough, dass hier ein Impfstoff jetzt, der sicher ist und wirksam zugelassen werden konnte.
Du hast es jetzt eben auch schon mal angesprochen, HCV, also das Hepatitis C-Virus. Das begleitet dich ja schon eine ganze Weile, ne?
Ja, fast 25 Jahre. Ich habe im Jahr 2000 genau damit begonnen.
Ja, ich du bin hast dazu ein bisschen promoviert, ne?
Nee, es war nach der Promotion. Also ich habe 1997 bis 2000 promoviert und dann die erste Postdoc-Phase. Da war ich so am Wandel, okay, willst du überhaupt noch Forschung weitermachen? Oder ich habe mich auch für verschiedene Firmen interessiert, Interviews gehabt. Und da habe ich tolle Leute kennengelernt. Wir hatten es schon mit du und so und einfach eine Arbeitsgruppe, wo ich wusste, da bin ich zu Hause. Das hat man sofort gemerkt. Das ist die Gruppe von Ralf Bartenschlager, Volker Lohmann, die damals noch in Mainz waren. Und bin auf das Thema HCV gekommen und seitdem dabei geblieben, ja.
Was hat dich daran so fasziniert? Also jetzt seit 25 Jahren.
So ist es. Also schon von der Doktorarbeit auf habe ich mich für Viren interessiert, einfach weil ich es faszinierend finde. Das hatte ich am Anfang schon gesagt. Unglaublich klein, letztlich nur eine Seite Information da drin, Erbgut, kann so einen ganzen Menschen reprogrammieren, verändern. Unheimlich viel molekulares Geschehen, dass das vermittelt, wie Zellen reprogrammiert werden. Das fand ich schon immer faszinierend. Hep C, zu dem damaligen Zeitpunkt gab es keine Therapie, keinen Impfstoff, also ein riesiges klinisches Problem. Viele Millionen Menschen infiziert. Man konnte nicht behandeln oder schlecht behandeln und dann damit auf dem Weg zum Leberversagen, Lebertransplantation oder Tod. Also viele wichtige klinische Herausforderungen, die zu adressieren waren und auch molekularbiologisch noch vieles nicht bekannt. Man konnte zu dem Zeitpunkt dieses Virus nicht vermehren. Das hatte ich ja schon gesagt, Viren können sich nicht selber vermehren und man braucht in Petrischalen empfängliche Zellen, eines Menschen beispielsweise, um das Virus vermehren zu können. Wenn man das kann, kann man auch Wirkstoffe gegen das Virus testen und finden und verstehen. Und an diesem Zeitpunkt, als das noch nicht da war, bin ich eingestiegen und wollte mithelfen, da zu forschen.
Du hast auch schon gesagt, da hat sich eine ganze Menge getan in der Hepatitis C, also überhaupt, was man darüber weiß. Also das heißt, in der Forschung hat sich auch eine Menge verändert, ne?
Ja, total. Für mich ist es ein Beispiel, wo ich jetzt retrospektiv sage, toll, dass ich dabei war und mitwirken konnte. Aber auch eine Geschichte, die ich erzählen würde, wenn ich jemanden begeistern möchte, Forschung zu machen. Was eigentlich in 10, 20 Jahren ist es jetzt her, erreicht werden kann von einem Erreger, den man nicht mal kultivieren kann, kaum weiß, wie er funktioniert, bis hin zu einem Erreger, der tief durchleuchtet ist, man ein weites Verständnis hat, wie dieses Virus sich fortpflanzt, Menschen krank macht, die Leber befällt, dort eindringt. Eine Palette an Wirkstoffen, die jetzt in Kombination gegeben werden, fast nebenwirkungsfrei, diese Infektion ausheilen können. Und jetzt finde ich die letzte Challenge, die jetzt aus meiner molekularbiologischen Sicht da ist, einen guten Impfstoff zu entdecken und zu entwickeln gegen diesen Erreger.
Da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen. Ich möchte aber kurz noch einmal vielleicht auch verorten, warum Hepatitis C uns alle angeht. Also Hepatitis, für viele gibt es ja auch dann A, B, C, ja. Das ist irgendwie gar nicht so greifbar, was da jetzt die Unterschiede sind. Aber ich finde, das klingt immer so ein bisschen, hat so was Verruchtes, das haben vielleicht eher Drogenabhängige oder SexarbeiterInnen. Warum ist das aber für uns alle relevant?
Ja, also vielleicht am Anfang, es gibt verschiedene Hepatitis-Erreger, hast du schon gesagt, A, B, C, D, E, und die werden auch unterschiedlich übertragen. Manche davon, so wie E und A, sind relativ einfach übertragbar über, wir sagen, fäkal-oral, also Mund, und über Fäkalien oder kontaminierte Lebensmittel, Wasser. Die kann man sich auch bei Reisen zum Beispiel oder Hepatitis E auch beim Verzehr von nicht gut gekochtem oder gebratenem Schweinefleisch zum Beispiel zuziehen. Die lösen aber in der Regel akute Infektionen aus und man kann gegen A sich auch impfen. Hepatitis C, von dem wir es ja gerade hatten, verursacht in der Regel chronische Infektionen, die nicht so einfach ausheilen. Und der ist übertragbar über kontaminiertes Blut. Das heißt tatsächlich in den Milieus, wie du schon gesagt hast, aber halt auch sexuell übertragbar. Und je nachdem, wie die Verhaltensweisen da sind und wie viel Geschlechtspartner man hat, muss man das schon auch auf dem Schirm haben. Aber es ist sicherlich kein Erreger, der so wie ein respiratorischer Erreger sich hier und da zu holen ist. Dennoch ist es etwas, was man auf dem Schirm haben sollte.
Was macht Hepatitis C denn so gefährlich? Also das ist ja schon eine relativ tückische Erkrankung oder ein tückischer Erreger, ne?
Ja, genau. Also es macht es so gefährlich, weil man es nicht sofort merkt, dass man diese Infektion hat. Man kann sich anstecken über die besagten Wege. Und dann kann es sein, dass man sich nach ein paar Tagen ein bisschen schlecht fühlt, abgeschlagen, müde, einfach nicht motiviert, aber keine große und spezifische Symptomatik. Also nicht die laufende Nase oder der Husten oder sowas, der sagt, ah, da ist was in meine Lunge gerade los. Man kann es nicht zuordnen. Und dann geht es wieder vorbei und schlummert und flackert so. Und es geht einem immer mal schlechter, aber nicht so klar. Sodass es möglich ist, dass Menschen das über Jahre gar nicht so wahrnehmen, dass sie infiziert sind, sondern es per Zufall mal aufkommt. Und das ist halt das Problem dieses Erregers, dass er über Jahre, Jahrzehnte, wenn er sich in der Leber vermehrt, auch zu Schäden in der Leber führt, die akkumulieren und einfach dazu führen, dass das Organ langfristig nicht mehr gut funktioniert mit den Problematiken, die dann folgen. Genau, aber wenn man erkannt hat, man hat die Infektion, kann man es behandeln. Und es ist hier in Deutschland gut verfügbar, die Behandlung.
Deine Challenge, es gibt eben noch keinen Impfstoff gegen Hepatitis C. Warum ist die Forschung hier so schwierig?
Ja. Das ist eine gute und wichtige Frage, die mich auf den Punkt bringt, auch mal am Anfang zu sagen, nicht gegen jedes Virus kann man einfach impfen. Es ist ein Glücksfall, dass wir gegen SARS so schnell, also eine unglaubliche Leistung natürlich, aber dass die Immunität gegen diese Erreger so gut durch einen Impfstoff erzeugt wird und so gut protektiv ist. Gerade diese Viren, so wie HCV oder auch HIV, die chronische Infektionen auslösen, haben gelernt, sich mit dem Immunsystem eines Menschen auseinanderzusetzen und nicht nur das, auch sich zu behaupten. Und es ist unheimlich schwer, gegen solche Erreger Impfstoffe zu entwickeln, weil die Anpassungen entwickelt haben, die ihnen helfen, sich mit einer starken Immunantwort auseinanderzusetzen und da klarzukommen. Das sind beispielsweise, um jetzt bei Hepatitis C zu bleiben, Anpassungen der Hüllproteine, also der Oberflächenproteine der Viren, die sie ja dafür brauchen, um in Zellen einzudringen, dass Antikörper, die wir ja bilden gegen diese Strukturen, nicht sofort all die Varianten, die ein solches Virus bilden kann, auslöschen oder stoppen können, weil einfach die sehr empfindlichen Bereiche, die das Virus unbedingt braucht, um eine Zelle zu befallen, nicht ganz offen darliegen auf der Oberfläche der Hüllproteine, sondern eher geschützt, zurückgehalten vorliegen, sodass die Antikörper dann nicht einfach hinkommen. Das ist ein Beispiel, warum Hepatitis C ein Erreger ist, gegen den man schwer einen Impfstoff entwickeln kann.
Gibt es denn weitere Impfstoffe, die jetzt hier am TwinCore oder in der HZI TwinCore Pipeline, nenne ich es mal, gerade liegen?
Ja, also es ist ein wichtiges Thema für das HZI und auch für das TwinCore. Das TwinCore ist ja Teil des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, eins der Organe des HZIs, sage ich mal. Und wir haben tolle Kolleginnen und Kollegen, die auf verschiedene Art und Weise Impfstoffforschung betreiben. Einerseits zum Beispiel Adjuvantien entwickeln. Carlos Guzman und sein Team ist das. Das sind also Moleküle, die eine Impfantwort verstärken und fokussieren, dass eine sehr protektive Immunantwort entstehen kann, zusammen mit dem Antigen dem Virusbestandteil, das verimpft wird. Also da gibt es tolle Kandidaten, die er entwickelt, die zum Beispiel auch für Hepatitis C-Impfstoffe gerade in der klinischen Erprobung sind. Auf eine andere Art und Weise trägt auch Alice McCarthy beispielsweise eine Bioinformatikerin vom HZI bei, die versucht, über computergestützte Verfahren Impfstoffe zu entwickeln, die besonders breit gegen Influenzaviren schützen. Das kennst du ja, jedes Jahr wird geschaut, welche Influenza-Varianten zirkulieren und dann wird der Impfstoff programmiert gegen die Varianten, die gerade hier oder da zirkulieren, um einen Schutz zu entfalten in der Bevölkerung. Ideal hätte man einen universellen Impfstoff. Ja.
Weil manchmal passt der auch nicht so richtig und dann wirkt er einfach nicht so gut, ne? Also hat irgendwie schlechte Wirksamkeit. Das ist ja von Saison zu Saison und hat tatsächlich sehr unterschiedlich und immer so ein bisschen Glücksspiel, ne?
So ist es, genau. Und da ist sie befasst zu modellieren, an welche Regionen müssten denn Antikörper binden, dass sie breit schützend sind. Wie können wir einen Impfstoff generieren, der solche Antikörper erzielt? Das macht sie. Und da haben wir noch Luka Cicin-Schein beispielsweise, seine Mannschaft und sein Team, die Impfvektoren entwickeln. Es gab die adenoviralen Vektoren jetzt für SARS beispielsweise. Es gibt andere Vektoren mit besonderen Eigenschaften, MCMV-Vektoren, an denen er arbeitet, die er als Impfähre entwickeln möchte. Also auf verschiedene Art und Weise arbeiten Kolleginnen und Kollegen an unserem Zentrum für Prävention und Impfstoffe.
Sehr, sehr spannend. Also vielleicht nochmal kurz, Vektoren sind ja quasi andere Viren, die man inaktiviert hat und bei denen man dann das Erbgut von dem Virus, gegen das man impfen will, eingebaut hat. Vereinfacht könnte
genau,
man so
sagen. Genau,
so
kann man das sagen. Ja. Also wir nutzen, und das ist faszinierend auch, der zweite Schritt. Ich verstehe ein Virus, wie es funktioniert und danach mache ich es mir zunutze. Mhm. Das ist eigentlich dann nochmal der neue Abstraktionsschritt. Das wird in der Gentherapie gemacht, wo man virale Fähren nutzt, um Gene im Menschen einzubringen, um beispielsweise Genbesonderheiten zu korrigieren, um die Menschen gesund zu machen. Und man nutzt auch Virusvektoren, genau, veränderte Viren als Impfstofffähren, um besonders gute Impfstoffe zu entwickeln.
Ja, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe richtig Lust, dann wieder irgendwie ins Labor zu gehen und mir das alles anzugucken. Also ich kann die Faszination dafür einfach total verstehen.
Ja, danke. Und vielleicht auch diese Zweiseitigkeit. Es ist eben nicht nur böse und schlecht, so ein Erreger, sondern es ist auch ein Potenzial, das wir nutzen können, nachdem wir es verstanden haben, für unsere eigenen Zwecke einzusetzen.
Ja, die Macht über die Viren dann zu haben sozusagen. Genau. Ne? Also ich finde, es klingt einfach nochmal durch, dass ihr natürlich es ist relativ kleinteilig einfach, ne? Also ihr forscht erstmal sehr sehr basic an den Grund, es ist halt Grundlagenforschung. Und du hast es aber eben schon mal kurz erwähnt, ihr seid auf der anderen Seite eben auch sehr nah an den Menschen, Stichwort Translation. Was genau verstehst du unter Translation oder was bedeutet das für deine Forschung?
Ja, genau, eine wichtige Frage und auch ein Begriff, der auch, wenn ich das mal so sagen darf, immer wieder heiß diskutiert wird, weil Menschen darunter was unterschiedliche Dinge verstehen. Vom Begriff her heißt es nichts als Übersetzungsforschung. Und es gibt manche Menschen, die das sehr eng fassen wollen und sagen, die Translationsforschung grenze ich von der Grundlagenforschung ab, einfach weil dies soll nur das sein, das dazu führt, dass etwas, was ich gefunden habe, dann zur Anwendung kommt. Ja, also beispielsweise Proof-of-Concept-Studien, dass ein Wirkstoff auch im Tier wirkt und dann Toxizitätsanalysen, dass der Wirkstoff nicht toxisch im Tier ist und dann die Forschung in den Menschen hinein, ja, also bis zur Phase 1, 2, 3, die dann eben den Transfer ermöglicht, dass das mal ein Medikament wird. Ich mag den Begriff lieber offener interpretiert, ist meine persönliche Meinung, einfach weil sie dann in der akademischen Forschung mehr Raum gibt, sie auszufüllen, mehr Menschen mitgibt, die anwendungsorientiert forschen wollen, die das dann auch tun können, motiviert sind und nicht abgeschreckt. Ja, das ist ja nicht die Forschung, die du machen kannst. Und deswegen definiere ich es für mein eigenes Arbeiten am TwinCore. Es ist meine Art der Forschung, wie ich am besten einen Anwendungszug in meine Grundlagenforschung bringe. Ich gebe mal ein Beispiel, dass es konkret wird. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir einen Impfstoff entwickeln für Hepatitis C. Da haben wir uns zunächst mal überlegt, wie messe ich denn gut Antikörper antworten? Und wir haben ein Werkzeug entwickelt, mit dem wir ganz präzise messen können, wie gut sind die Antikörper antworten, die ein Mensch erstmal auf die Infektion macht und dann umgekehrt mein Impfstoff, damit ich ihn vergleichen kann. Also im Grunde, das mag langweilig klingen, das hat uns aber fasziniert, habe ich ein Messwerkzeug hergestellt, mit dem ich dann sagen kann, ja, diese Immunantwort ist unglaublich breit, die dieser Impfstoff erzeugt und viel, viel besser als der andere. Und da ist es schön, nicht irgendwie Lineal zu haben, das nur alle Millimeter misst, sondern das ganz präzise ist, damit ich am Schluss sagen kann, das ist der bessere. Und hat es eine ganze Menge Know-how, auch aus der Bioinformatik, erfordert, weil, muss ich noch kurz erklären, Hepatitis C ist unglaublich variabel, also noch viel weitaus variabler als die Corona-Varianten, die wir sehen. Und all diese Viren zirkulieren auf der Welt und ich möchte natürlich einen Impfstoff haben, der gegen all diese schützt und nicht nur gegen Variante 1, 2, 3. Und deswegen haben wir mit bioinformatischen Verfahren, da war auch wieder Alice McCarthy beispielsweise im Team, genau bestimmt, also wo ist denn eine Antikörperantwort, die gegen ganz viele dieser Erreger schützt. Und das haben wir jetzt als Messwerkzeug und für mich ist das eine anwendungsbezogene translationale Forschung, weil jetzt haben wir ein neues Werkzeug, das wir messen können, um unsere Impfstoffkandidaten zu qualifizieren.
Ja, Wahnsinn. Also das ist natürlich dann auch diese enge Zusammenarbeit, ne, mit der Medizinischen Hochschule Hannover.
Genau.
Wo man direkt quasi am Menschen dann auch gucken kann, ja. was habe ich hier erforscht. Ja. Ne?
Also da haben wir sehr geschätzte Kollegen und Innen an der MAH, in der Gastroenterologie, aber auch über die Medizinische Hochschule hinaus. Es ist ein größeres Netzwerk von Physician Scientists oder klinischen Scientists, sollte ich vielleicht sagen, an verschiedenen Standorten, die über das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung an diesem HCV-Vakzine-Projekt mitwirken. Das ist auch vom Deutschen Zentrum gefördert. Das heißt, auch ein Standort in Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Freiburg haben ÄrztInnen mitgewirkt, Proben zur Verfügung zu stellen, dass wir dieses Messsystem entwickeln konnten und sind jetzt auch befasst, zusammen mit uns diesen Impfstoff zu entwickeln.
Da bin ich sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren vielleicht dann mal zu hören ist.
Wir auch und you never walk alone. Das ist nicht nur im Sport so, das ist auch in der Forschung. Das macht es auch sehr erfüllend, finde ich, dass wir Kollegen international auch haben und irgendeiner von uns, ob der jetzt in Deutschland ist oder England oder USA, irgendein Team wird es schaffen, dass dieser Impfstoff kommt, bin ich ziemlich sicher.
Ach, das ist ja irgendwie auch schön, wenn man da so auch miteinander fiebern kann. Jetzt haben wir viel über Hepatitis C gesprochen und auch über deine Forschung. Wie groß ist denn, ja, ich sag mal, aus deiner Sicht die Gefahr, dass neue Viren jetzt, weiß ich nicht, infolge des Klimawandels auftauchen und infizieren könnten oder eben, ja, zum Beispiel auch durch das Auftauen des Permafrosts oder durch Zoonosen?
Ja, also ich würde gar nicht sagen, wie groß ist die Gefahr, sondern es ist sicher, dass neue Erreger kommen werden, neue Viren und wir denen exponiert sind. Du hast schon gesagt, es sind verschiedene Einflussfaktoren. Der Klimawandel, der dazu führt, dass manche Bereiche der Welt auftauchen und neue Lebewesen dort einziehen, weil sie sich halten können und damit wieder natürlich Empfänger sind für Erreger, die dort vielleicht lange schon gefroren waren oder wieder kommen. Aber neben dem viel wichtiger finde ich, dass dieser Klimawandel dazu führt, dass sich Lebewesen in andere Bereiche vortasten. Das Ökosystem ändert sich und mit dem Ökosystem kommen auch neue Erreger, die mit diesen Tieren, die in neue Regionen vordringen, vergesellschaftet sind. Und damit sind wir anderen Erregern ausgesetzt. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, dem wir uns stellen müssen und wo wir auch unsere Forschung ausrichten müssen auf diese Prozesse, damit wir vorbereitet sind.
Für dich eher spannend oder bedrohlich?
Für mich beides, finde ich. Meine persönliche Meinung ist, es ist im Großen und Ganzen unglaublich, was erreicht wurde in der Corona-Krise bei all den Schmerzen und manchen Dingen, die vielleicht nicht optimal gelaufen sind, hat die Forschung einen riesigen Sprung gemacht. Wir sind viel besser vorbereitet, als wir das vor ein paar Jahren waren. Es ist auch eindrucksvoll zu sehen, was erreichbar ist in kurzer Zeit, an solch wirksame Impfstoffe zu entwickeln. Auch die Solidarität, die das ermöglicht hat, viele positive Dinge. Und dennoch bin ich auch manchmal in Sorge und sehe, hält es lange genug nach, diese Erfahrung, dass wir jetzt auch wichtige Initiativen, die wir unterhalten müssen, auch weiterhin unterhalten. Also in besonderen Lebensräumen danach schauen, was kommt denn da? Wie verhält sich das? Kommen neue Erreger? Sind die human? Haben die im Grunde einen Tropismus, dass sie Menschen erreichen können? Was sind die protektiven Immunantworten gegen solche Erreger? Können wir Wirkstoffe entwickeln, die breit wirksam sind gegen solche Erreger? Es gibt viele Handlungsaktivitäten, die wir jetzt aufnehmen könnten und auch sollten.
Muss man dazu sagen, du hast gerade schon gesagt, welche Sorgen dich irgendwie im Alltag auch oder in deinem Forschungsalltag, beruflichen Alltag begleiten. Du bist ja jetzt seit November 2023 eben neben der Forschung auch noch wissenschaftlicher Co-Direktor des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung und auch noch im Vorstand des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung. Was sind da so deine Aufgaben und wie managst du das alles? Was sind so deine Herausforderungen?
Ja, also das sind zwei wichtige neue Aufgaben, die ich hinzugewonnen habe, zusammen mit starken Teams und auch jeweils zusammen mit Partnern und Partnerinnen, die viel Erfahrung mitbringen, wo ich versuche, meine eigene Erfahrung mit einzubringen, im Sinne des HCD, im Sinne des Deutschen Zentrums. Mein Credo ist da bei beiden Aktivitäten und auch dem Labor, das ich habe, Arbeitsteiligkeit, das ist etwas, woran ich ganz fest glaube, auch ganz generell, das ist die Stärke von Menschen, dass sie kooperieren können und auch zwar nicht nur im Familienverband, sondern darüber hinaus in großen Verbünden einfach Dinge erreichen, die sonst nicht erreichbar sind. Und in diesen Welten, in denen ich mich da bewege, versuche ich, diesen Spirit mit einzubringen, zu leben und das mit zu Lösungen zu führen. Das heißt, im Deutschen Zentrum bedeutet das translationale Forschung, also anwendungsorientierte Forschung, über Deutschland hinweg im Bereich Infektion fruchtbar und wirksam zu machen. Dass da Teams zusammenkommen, die nicht nötigerweise alle in nur München sind oder nur Hannover oder wo auch immer, sondern als Netzwerk fachlich verbunden sind und dann gemeinsam an Lösungen arbeiten. Das ist die große Wucht des Deutschen Zentrums, finde ich. Dass da auch außeruniversitäre Forschung mit der Universitären vernetzt wird, über die Standorte hinweg, zu den Fragen. Das ist etwas, was keine Uni alleine lösen könnte. Kein außeruniversitäres Forschungszentrum. Und wir in unserer Welt am HZI gehen unserer Forschung nach, und da bin ich als Co-Direktor gerne im Boot mitzuhelfen. Wir haben ein tolles Team, hatte ich schon gesagt. Josef Penninger war kürzlich da, hat, finde ich, ganz toll seine Vision, auch ganz toll, ist ein toller Forscher, erklärt fürs HZI, dass wir unsere Rolle im Infektionsforschungsbereich Deutschlands ausfüllen. Und da tue ich, was ich kann, um das zu unterstützen.
Ja, also klingt auf jeden Fall nach einem vollen Arbeitstag, einer vollen Woche, vielen Gedanken, die du dir machst. Aber was ist denn, also ich meine, musst dich auch ein bisschen erholen. Was ist dir in deiner Freizeit denn wichtig?
Also ich habe eine Familie, 3 Kinder, wunderbar, und eine wunderbare Frau. Wir kümmern uns zusammen, natürlich sie auf andere und tiefere Art und Weise, als ich es kann. Aber ich glaube, ich bin trotzdem auch zu Hause wirksam. Ich mache gern Sport, das habe ich immer gerne gemacht. Ich habe immer Ballsportarten geliebt. Jetzt ist weniger Ball, mehr Laufen. Das mache ich gerne. Und ansonsten spiele ich auch gerne Klavier, aber nur autodidaktisch, nicht sehr gut. Also nur zur Entspannung, Musik hören, sowas.
Du hast es gerade schon erwähnt, Kinder und Karriere nenne ich es jetzt mal, ne, am HZI. Wie gelingt dir das oder wie gelingt das auch jetzt hier am HZI?
Ja, also der Tag ist voll, das ist schon richtig. Aber es ist dann auch wichtig, Grenzen zu ziehen und den nicht ausufern zu lassen. Und wenn es mal länger wird, dann auch an einem anderen Tag dann ein bisschen früher zurückzutreten. Die Wochenenden sind nicht ganz frei, aber weitgehend frei und im Grunde, aber schon richtig, ist eine Herausforderung, aber wir versuchen das gemeinsam zu managen. Meine Frau sagt mir dann auch mal, wo es dann jetzt mal gut ist und wo die Reise mal stecken muss und nicht. Und das ist bisher soweit gut gelungen und ich bin auch zuversichtlich, dass das weitergeht. Ja.
Ja, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und die Einblicke in deine Forschung zu Viren und vor allem über diese spannende Suche auch nach neuen wirksamen Impfstoffen. Also wirklich interessant.
Ja, sehr gerne.
Thomas Pietschmann erforscht am TwinCore in Hannover, wie Viren aufgebaut sind, wie sie funktionieren und wie sie übertragen werden. Das Verständnis dient als Grundlage für Impfstoffe und Medikamente, die vor Virusinfektionen schützen können. Infect ist ein Podcast der Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig. Produziert von TVN Corporate Media. Creative Producer Rolf Rosenstock und Malte Füllgrabe. Ich bin Julia Demann. Bis zu unserer nächsten Folge.